Und das ist eine weitere Ausgabe der Spielwiese von Radio K1, wie immer mit Melanie Arzenheimer.
Und mit Bernhard Löhlein.
Wir sagen einen wunderschönen guten Morgen, jetzt auch noch mitten in den Pfingstferien.
Ja, eine wunderbare Zeit. Ich finde die Pfingstferien schön. Heuer sind sie relativ spät.
Ja.
Das heißt, es ist schon sehr sommerlich, man kann die Welt erobern.
Richtig, ab in den Süden haben sich viele gedacht in diesen Tagen.
Oh,
und
ja.
Stecken im Stau.
So ist es. Tja, das Auto ist eben immer noch der Urlaubsbegleiter schlechthin.
Früher war das Auto des Deutschen liebstes Kind.
Ja, aber das ändert sich so langsam.
Ja, man denkt um. Man denkt auch in die Zukunft.
Ja.
Und wir wollen heute in der Spielwiese mal schauen, das Auto früher und das Auto heute. Was hat sich da geändert im Lauf der Zeit und wie können wir trotz Autofahren sicher und heil ans Ziel kommen? Das alles jetzt in der Spielwiese.
Das Auto.
Das Auto.
Ja, fast jeder hat eins in Deutschland. Manche haben sogar mehrere. Also sieht man ja dann auch auf dem Carport vor dem Haus stehen. Und viele sind ja auch der Meinung, das Auto ist so eine richtig typische deutsche Erfindung.
Ja, ja, wer hat's erfunden?
No.
Ein Deutscher.
Na, Karl Benz zum Beispiel.
Richtig.
Falsch. Nee, falsch. Und es war auch nicht mal Leonardo da Vinci oder so.
Was? Wer dann?
Nee, jetzt pass auf. Du musst dich jetzt wirklich zurückversetzen und nach China blicken. Ja?
Oh ja.
China im Jahr 1677. Ja. Da wurde so ein Gefährt, was wir heute durchaus als Auto bezeichnen, konstruiert, und zwar von einem flämischen Jesuiten. Das ist eine internationale Kooperation damals
das
schon.
Das passt,
ne?
Aber ganz komisch zusammen tatsächlich. Ja. Ja.
Das war das Werk eines Universalgelehrten. Also dieser Ferdinand Verbies, das war einer, der alles konnte. Das war so ein Superwissenschaftler. Vor allem war der Sternenbeobachter, also Astronom am kaiserlich-chinesischen Hof. Und nebenbei hat er halt ein Auto. Wahrscheinlich das erste der Weltgeschichte konstruiert.
Gibt's das noch?
Das Original gibt's nicht mehr, aber es wird jetzt nachgebaut. Nach den Plänen, und zwar am Audi-Konfuzius-Institut in Ingolstadt. Da hat man diese Autogeschichte erforscht und das hat mich natürlich ganz besonders interessiert. Der Kaiser von China muss beeindruckt gewesen sein. Ein dampfgetriebenes Gefährt drehte vor seinen Augen selbstständig seine Runden in der verbotenen Stadt. Als Transportmittel war es freilich nie gedacht, betont Dr. Gerd Treffer, Leiter der historischen Projekte des Audi-Konfuzius-Instituts in Ingolstadt.
Ja, es ging darum, dem Kaiser von China zu zeigen, welche Bedeutung für Wissenschaft in Europa hat, was es auch seinem Reich bringen könnte, wenn man dort die neuesten Techniken einführt. Und man muss ja dazu sagen, dass die Chinesen aufgrund ihres hohen zivilisatorischen und kulturellen Standards neugierige Menschen waren.
Als Mission auf Augenhöhe beschreibt der Historiker das, was die Jesuiten in China unternahmen. Sie selbst nannten es Akkulturation. Man war gekommen, um zu bleiben. Deswegen kleideten sich die Jesuiten wie Mitglieder der chinesischen Oberschicht und durchliefen die komplette Beamtenlaufbahn.
Und wir lernen die chinesische Sprache, was die in einem riesigen Tempo absolviert haben, das man eigentlich nicht nachvollziehen kann, wer jemals versucht hat, Chinesisch zu lernen und sich dann vorstellt, dass die in 9 Monaten oder in einem Jahr Chinesisch so weit beherrscht haben, dass sie Konfuzius lesen konnten, dann ist das eine gewaltige Leistung.
Autokonstrukteur Ferdinand Verbiest hinterließ zwar eine Beschreibung seiner Konstruktion, aber keine Pläne oder Zeichnungen. So ist die Frage des Hinten und Vorne von Verbiests Gefährt laut Gerd Treffer auch nicht abschließend geklärt. Aber das wird sich im nächsten Jahr ändern. Studenten der Technischen Hochschule Ingolstadt erarbeiten derzeit Pläne für einen Nachbau. Im Sommer soll dann das Urauto fast 350 Jahre nach seiner Premiere wiederbelebt werden. Ganz im Sinne des jesuitischen Know-how-Transfers.
Also sie haben den Chinesen auch klar und deutlich signalisiert, wir respektieren eure Art des Lebens, eure Art des Denkens. Wir wissen, dass ihr eine hochstehende Wissenschaft und Kultur habt und wir setzen uns auch ganz bewusst mit dir auseinander. Also sind zum Beispiel auch in der damaligen Zeit die ersten Wörterbücher, also chinesisch links, lateinisch, das ist gleich europäisch rechts entstanden. Also die haben sich in vielen Fragen auch gegenseitig ergänzt und gegenseitig geholfen.
So, wir haben jetzt in die Vergangenheit geschaut, wie das erste Auto entstanden ist und wie es wohl ausgesehen haben
dürfte. Ja, wer weiß, da wird momentan fleißig konstruiert. Irgendwann fährt das Ding auch durch Ingolstadt, ich bin mir sicher.
Jetzt. Blicken wir aber mal in die Zukunft, ja? Oh ja. Also wie so in eine Glaskugel. Wollen wir mal schauen, was so in 25 bis 30 Jahren passieren wird. Und da sehe ich Autos, die von selbst fahren.
Oh, ja. Nicht nur selbst einparken? Ich meine, das gibt's ja jetzt schon.
Nein, die bringen mich von A nach B, hoffentlich. Patrick Lohr ist jemand, der da kräftig mitentwickelt. Und er hat eine große Vision.
Unsere Vision ist die Mobilität der Zukunft. Mobilität der Zukunft heißt für uns, dass wir das automatische Fahren in der Zukunft im Blick haben. Wir haben dazu uns einen Weg vorgezeichnet. Wir möchten hochautomatisiertes Fahren von 2020 an ermöglichen und vollautomatisches Fahren, wirklich wo der Fahrer die komplette Verantwortung an die Systeme abgibt, möchten wir ab 2025 darstellen können. Das ist wirklich die Vision, einzusteigen und dem Fahrzeug zu sagen, bring mich dahin.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich steige ins Auto, gebe die Adresse von meiner Mutter ein, die wohnt 300 Kilometer entfernt, und dann drücke ich auf Enter und dann geht's los.
Vereinfacht gesprochen möchten wir mal dahin kommen, ja. Und natürlich sind dafür sehr viele kleine und größere Schritte notwendig, nicht nur auf unserer Seite, auch auf der Seite der Gesetzgeber, auch auf der Seite vielleicht der Voraussetzungen im Straßenverkehr und Ähnlichem. Aber das ist die Vision, die wir für 2025 haben.
Wäre das dann so, dass einige Autos dieses haben und andere fahren dann noch normal, in Anführungszeichen, oder müssten dann alle dieses System haben?
Ich glaube nicht, dass es alle haben müssen. Es wird auch nie eine Umstellung geben, die von einem auf den anderen Tag sagt, ihr müsst jetzt, und es gibt nichts anderes mehr. Es wird mit Sicherheit etwas sein, was kollaborierend sein muss. Das heißt, es muss etwas sein, was sowohl auch mit dem manuellen Fahrer zusammenleben kann. In ein und derselben Umwelt. Die Herausforderung ist ja, nicht irgendwas auf die Schiene zu setzen, sondern es so hinzubekommen, dass sich ein Fahrzeug eigenständig in einer Mitwelt bewegen kann, die auch vielleicht nicht komplett automatisiert ist.
Ein bisschen Science Fiction ist es schon, oder? Man kennt das ja aus Spielfilmen und so, wo sich das Minority Report, da fließt ja der Verkehr, alle Autos so vollautomatisch. Hat man zu viele Bilder im Kopf, dass man sich das gar nicht richtig vorstellen kann?
Ich weiß nicht, ob das so Science Fiction ist. Also wir haben solche Sachen ja schon durchgeführt. Es fährt die meisten Leute kennen das Google-Auto, das ziemlich automatisiert fährt. Ich denke, es ist heute schon etwas Greifbares. Und auf der anderen Seite sollten wir uns mal überlegen, wie schnell die Technologie in anderen Bereichen vorangeschritten ist. Es war in den 80ern auf einmal etwas Neues, vielleicht ein ABS zu haben. Und 3-4 Jahre später hatte es jeder im Auto. Und genauso hat man sich auch in anderen Bereichen weiterentwickelt. Am Anfang hat jemand gestaunt, wenn eine Kamera in einem Auto installiert war und auf einmal wurden Verkehrsschilder angezeigt. Heute ist das etwas völlig Normales, und das ist eine Entwicklung innerhalb von 2-3 Jahren, die so gekommen ist. Wir haben noch etwas Zeit und wir werden sie auch nutzen.
Was ist für Sie der Vorteil von diesem vollautomatischen System? Dass man dabei schlafen kann, dass man sogar alkoholisiert fahren kann, dass die Sicherheit vielleicht auch größer ist?
Ich möchte jetzt nicht darüber philosophieren, ob man dann alkoholisiert fahren könnte. Ich denke, das wäre nicht gut, auch wenn es automatisiert ist. Es stellt sich auch die Frage, inwiefern es möglich sein wird, die Verantwortung komplett abzugeben. Das ist eine sehr komplexe Frage, da bin ich nicht der Richtige für das zu beantworten komplett. Es ist aber sicherlich so, dass die Zeit in einem Auto effektiver genutzt werden kann, als mich aufs Fahren zu konzentrieren. Wenn wir ehrlich sind, wir freuen uns ja heute auch, wenn wir in einem Zug sitzen und können die Zeitung lesen oder können uns mit E-Mails beschäftigen oder sonst irgendwas. Und natürlich ist das eine Zeit, die nutzbar sein kann. Und das Zweite ist natürlich der Sicherheitsaspekt, und vielleicht hätte ich den als ersten nennen sollen, aber man muss auch sehen, wo unsere Systeme herkommen. Wir kommen ja heute aus einem Bereich, der sich über aktive Sicherheit definiert. Unser Ziel ist es heute, mit unseren Systemen Unfälle zu verhindern, beziehungsweise auch Schäden, sei es an Personen, sei es an Gegenständen, sei es an Fahrzeugen, Unfälle jeder Art zu verhindern. Ob das jetzt Funktionen sind bei unseren Kameras und Radargeräten, wie Notbremsassistenten, wie Hinderniserkennung, wie Totwinkelassistenten, die alle darauf abzielen, gefährliche Situationen zu verhindern. Diese würden ja auch in der Zukunft integriert sein und sollen das natürlich dann auch verhindern. Denn meistens entstehen heute ja Unfälle auch dadurch, dass der menschliche Faktor nicht ausgeschlossen werden kann, beziehungsweise dass Menschen einfach unachtsam sind, Fehler machen, mit einer Situation überfordert sind, dass eine Situation auf einen einströmt, wo man nicht schnell genug reagieren kann.
Ferien. Mhm. Es ist schön. Ich mag die Ferien, auch wenn man, wie wir schon angesprochen haben, vielleicht mit dem Auto unterwegs ist und da das ein oder andere Mal im Stau steht. Aber das muss ja nicht sein. Ich finde, zu einer Autourlaubsreise gehören auch die Pausen.
Ja, der Stau ist gar nicht so verkehrt. Ja, dann hat man mal ein bisschen Zeit, langsamer zu machen.
Ja, aber es gibt ja auch die Pause nicht nur für den Leib, ja, also mit Nahrungsaufnahme, sondern auch die Pause für die Seele. Mhm. Und deshalb gibt es Autobahnkirchen.
In ganz Deutschland?
Ja,
aber
nicht in ganz Deutschland. Im Bistum Eichstätt gibt es keine. Man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, wir haben ja auch eine Autobahn. Ja.
Und was für eine?
Also Maike Eichelmann hat für uns mal nachgeforscht, ob man da nicht was ändern könnte.
Reisende haben auf dem Weg in ihren Urlaub viele Möglichkeiten, an Kirchen in der Nähe der A9 oder der A6 Rast zu machen. Domkapitular Alfred Rottler, Leiter der Hauptabteilung Pastoral und kirchliches Leben, meint, Kirchen sind ein guter Begleiter auf dem Weg in den Urlaub.
Reisende machen sowieso immer wieder mal Rast. Und die Kirche, meine ich, kann da eine Einladung sein zum Innehalten, zum Nachdenken, ja vielleicht auch zum Kraftschöpfen für den weiteren Weg.
Die Frage ist nur, finden denn alle Leute die schönen Kirchen im Bistumsgebiet? Oftmals sind sie auf der Autobahn nämlich nicht angeschrieben. Eine Kirche kennen aber trotzdem viele Autofahrer. Die Kirche in Greding. Sie thront auf einem Berg, gut sichtbar von der A9 in beide Richtungen. Pfarrer Richard Herrmann vom Pfarrverband Greding weiß auch genau, warum sie so bekannt ist.
Natürlich, die Basilika St. Martin ist einmalig in der Diözese als romanische, dreischiffige Basilika. Die ist natürlich für viele Menschen interessanter, weil im Umkreis von vielen hundert Kilometern diese Kirche so einmalig ist, dass ich denke, die auch deshalb anziehend ist für die Reisenden, so als Schutzburg Gottes, wo ich dann gut aufgehoben bin.
Ein Schild auf der Autobahn könnte bei weniger bekannten Kirchen den Fahrern helfen, auf sie aufmerksam zu werden. Im Schilderwald Deutschland sieht Pfarrer Herrmann eine solche Maßnahme kritisch.
Wir haben inzwischen eine Fülle an Verkehrszeichen, von Hinweisschildern, angefangen Barockstadt Eichstätt und Beingries und Blankstetten. Und wenn noch eine größere Fülle an Schildern an der Autobahn steht, dann frage ich mich schon manchmal, wer liest die?
Ganz viele Leute haben eine Christophorus-Plakette im Auto. Sie soll den Reisenden beschützen und sicher auf dem Weg begleiten. Was es mit dem Schutzpatron auf sich hat, erklärt Domkapitular Rottler.
Die Legende erzählt, dass er auf der Suche nach dem Sinn des Lebens Menschen über einen Fluss, über eine Furt getragen habe und dabei auch ein Kind über den Fluss getragen habe, das sich dann als der Heiland, als Jesus Christus geoffenbart hat. Und so ist er zum Schutzpatron der Reisenden geworden.
Wie gesagt, in unserer Region gibt es eben keine Autobahnkirchen, überhaupt in Bayern nur sehr wenige. Und das bedauern gerade die Lkw-Fahrer.
Oh ja, die sind ja nur unterwegs.
Ja, die nutzen nämlich die Autobahnkirchen schon, wenn sie so quer durch Deutschland und ganz Europa fahren. Das ist sehr, sehr stressig. Wir haben mal mit dem Lkw-Fahrer Klaus Hohl gesprochen. Der hat nämlich neben seinem Job als Lkw-Fahrer noch eine andere Berufung. Er ist nämlich Diakon.
Wow, was für eine Kombination.
Er geht raus auf die Raststätten und kümmert sich dort um die Trucker. Mit warmem Kaffee und guten Gesprächen. Caroline Harrow-Gnendiger berichtet.
Klaus Hohl läuft mit Kaffee und Kuchen an parkenden LKWs entlang. Draußen kein einziger Fahrer, also ruft er Richtung Fahrerkabine.
Kaffee, Kuchen, Torte!
Und tatsächlich kommen ein paar Fahrer für eine Tasse Kaffee heraus. Die meisten sind aus Osteuropa.
Ruski, ne?
So, und jetzt.
Warmer Kaffee und gute Gespräche. Für diese Trucker-Seelsorge ist Klaus Hohl als katholischer Diakon zuständig. Hauptberuf Lkw-Fahrer und nebenbei das kirchliche Amt.
Wir können zwar als Kirche hinstehen und sagen, ihr seid alle eingeladen, ihr dürft alle kommen, aber heißt nicht, dass wir hinausgehen sollen und die Botschaft nach draußen bringen zu den Leuten. Und ich denke, da findet Kirche viel mehr statt, wenn man zu den Leuten rausgeht und präsent wird. Und auch einfach zeigt, wir kommen dort, wo ihr seid, in eure Welt.
Und die Welt der Lkw-Fahrer kennt Klaus Hohl gut. Er fährt selbst seit über 30 Jahren und bringt diese Welt auch in seine Kirchengemeinde.
Das ist ja oft so, wird der Lkw-Fahrer gesehen als der, wo bloß den Verkehr behindert und wird ja nicht gesehen, dass ohne Lkw die Regale leer wären. Und durch meine Person bringe ich einfach auch das Bild, dass nicht nur der Lkw, sondern dass da auch ein Mensch drin sitzt und kommt so einfach auch das ein bisschen die menschliche Art auch in die Gemeinde damit.
Und seine Gemeinde wollte ihn als Diakon, damit er zum Beispiel Kinder tauft und Fahrzeuge segnet. Denn er war schon lange als überzeugter Christ unterwegs. Auf seinem LKW prangt gut sichtbar der Satz, Jesus lebt.
Das habe ich vor vielen Jahren am Ostermorgen auf den LKW gemacht und habe dann wirklich gute Erfahrungen gemacht. Es kann mal sein, dass man einer einen Vogel zeigt oder sagt, ja, das wäre ja peinlich, mit so einem Auto rumzufahren, aber da kommt er gerade bei mir an der Richtige und dann fangen wir direkt das Gespräch an.
So, heil und sicher mit dem Auto ans Ziel kommen. Das war unser Thema heute in der Spielwiese von Radio K1.
Wir wünschen auf jeden Fall noch schöne Restferien, egal ob mit Auto oder ohne. Bei schönem Wetter kann man es ja auch mal stehen lassen.
Und irgendwann fährt es ja auch ganz von alleine, braucht man gar nicht einsteigen.
Super.
Das Auto macht das schon von selbst.
Genau. Wir hören uns auch ganz automatisch nächsten Sonntag wieder. Dann gibt's eine neue Ausgabe der Spielwiese mit Bernhard Löhlein.
Und mit Melanie Arzenheimer.